Hallo und willkommen zurück. Leider, leider haben wir letzte Woche nicht aufnehmen können, deswegen mussten wir die dritte Folge überspringen und werden heute direkt über die vierte reden. Aber das heißt nicht, dass wir die dritte vergessen haben. Nein, wir werden sie kurz recappen und dann aber unseren Fokus auf der vierten lassen. Bis gleich nach dem Intro.
Step by Step, der Serienpodcast für deine Ohren. Step by Step, Serien. Step by Step, Serien. Willkommen bei Step by Step.
So, Daniel, lang nicht mehr gehört.
Tatsächlich, ja. Wir haben es nicht hinbekommen.
Okay, ich bin echt ein bisschen, ich habe so ein bisschen Schmach in mir.
Schmach?
Ja, wir haben schon mal letzte Folgen ausgelassen, wie ich mich erinnere, aber wir haben noch nie zwischendrin bei Step by Step eine Folge.
Hey, wir haben noch nie eine Folge ausgelassen.
Ja, wir wollten immer diese ja. Wir haben damals geplant, dass wir über White Lotus machen. Das haben wir schon mal gar nicht gemacht. Und wir hatten immer geplant, noch so eine Recap-Folge zu machen, was wir bisher auch nicht geschafft haben.
Ja, aber wir müssen jetzt auch mal, also zu unserer Verteidigung. Ich hatte Corona. Und meine Stimme war ziemlich gepeinigt. Und dann musste ich mich schonen, denn ich stand auf der Bühne letzte Woche, mehrere Abende in der Theateraufführung. Und dann war irgendwie alles so voll und dann war es auch schon irgendwie zu spät, dann jetzt am Wochenende, um noch irgendwie aktuell über die dritte Folge zu quatschen. Und deswegen schieben wir das jetzt hier ein bisschen so rein, was ein bisschen schade ist, weil das Internet ist ja explodiert, habe ich das Gefühl gehabt. Also es waren wirklich, die Folge ist schon sehr krass angekommen. Wobei ich auch auf IMDb heute nachgeguckt habe, wo der Schnitt aktuell von allen Folgen das schlechteste ist. Was mich überrascht hat, weil ich echt sehr viel positive Resonanz bekommen habe. Und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, der Begriff Bottle Episode ist ja eine Folge, die irgendwie in der Handlung in sich selbst abgeschlossen ist und die große Handlung wenig voranbringt und sich mehr auf wenige Figuren an wenigen Orten fokussiert, dass der Begriff auch in meiner Google-Timeline die ganze Zeit überall aufgeploppt ist, die besten Bottle-Episodes und überall war Last of Us auf dem Cover drauf. Also es war schon irgendwie jetzt in den letzten Wochen ein größeres Gespräch. Und ich fand es ein bisschen schade, dass wir an diesem Gespräch nicht teilhaben konnten, weil wir auch, also wir haben natürlich untereinander drüber geredet, weil wir ja auch bisschen konträre Positionen haben, was die Folge angeht. Aber möchtest du erstmal kurz, ganz kurz recappen, worum es ging letzte Woche?
Ja, genau. Also wir steigen wie immer mit Joel und Ellie ein, wie die beiden miteinander, beziehungsweise wie die beiden jetzt, sage ich mal, weitermachen und anfangen, sich Waffen zusammenzusuchen. Was übrigens wieder ein krasser, wieder so krass diesen Game-Charakter aus dieser Serie rausgeholt hat. Und das wird echt immer heftiger, bei dieser ganzen Prepper-Geschichte kam es auch schon voll raus. Aber gut, abgesehen von der ganzen Joel und Ellie-Handlung, die ein Ziel haben, und zwar sie wollen zum Haus oder zu dem Grundstück von Bill, shiftet dann der ganze Fokus auf die Geschichte von besagtem Bill, der nämlich ein Prepper ist und sich eigentlich extrem darauf gefreut hat, auf das Ende der Welt, weil er Menschen hasst.
Was lacht denn? Und
es stimmt einfach. Übrigens dieser Satz, ne, dieses happy end of the world, you motherfuckers. Das sollte ursprünglich der Charakter gar nicht sagen. Und der Schauspieler hat so gesagt, nö, ich finde, das ist geil. Ich will das sagen. Das war so, weil Neil Druckmann wohl sehr gerne in seine Drehbücher so in... Nee, war das Neil? Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall in die Drehbücher ist in so kursiv geschrieben, was die Person sich gerade denkt, aber nicht sagt. Und er hat es wohl gelesen und war so, genau, Nick Offerman heißt er ja, oder Offerman. Das gelesen war so, also du weißt schon, dass ich das sagen werde.
Respektieren wir an der Stelle.
Eindeutig, eindeutig. Hat er sehr gut rübergebracht. Ich habe es gefühlt in dem Moment. Genau, und was ich da auch ganz geil fand, also man sieht, man durchläuft so ein bisschen diesen Plan, den er sich gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob alle wissen, was Prepper sind, aber ich meine, die Folge gesehen haben, werden ja dann auch wissen, was das ist. Es sind auf jeden Fall Leute, die sich eben auf diese Situation vorbereiten, die sich Waffen zusammensuchen, die sich verschiedene Pläne zusammensuchen, was sie machen, wenn das Ende der Welt, die Apokalypse, dann de facto kommt. So, das hat er gemacht. Da fand ich es irgendwie ganz witzig zu sehen, was für Stationen er da abgelaufen ist, was er sich da, also, und er hat sich ganz langsam dann angefangen, nicht mal ganz langsam, aber ich relativ schnell, sich self-sufficient zu machen, konnte Sachen anbauen, hat sein eigenes Fleisch gehabt, hat Abwehrsysteme installiert, um möglichst alle Zombie-Pilze abzuhalten von seinem Grundstück. Aber eines Tages fällt jemand in ein Loch. Und wer ist dieser jemand? Frank. Frank gespielt von Bartlett. Den ich ja liebe seit White Lotus.
Ja,
der hat ja
Armand
gespielt. In, ja, wer nicht? Also grandioser Mensch. Auch eine ganz witzige Choice, die beiden zu nehmen, die eigentlich eher so Comedy-Darsteller sind.
Nick Offerman? Ja, doch.
Schon.
Ja, schon. Aber nicht ausschließlich, oder? Der hat doch auch
nicht
schon.
Nicht ausschließlich.
Das Gefühl, ich habe den auch schon in ein paar anderen dramatischen Rollen gesehen.
Und die kann er ja auch super gut, aber er hat auch ein echt krasses so Comedy-Talent.
Ja.
Auf jeden Fall eine interessante Choice. Und es gibt ein Tamtam hin und her. Im Endeffekt, sie kommen zusammen. Sorry. Ich wollte es jetzt einfach mal abkürzen.
Ja, es ist die Liebesgeschichte am Ende der Welt.
Genau, es ist eine Liebesgeschichte am Ende der Welt. Die beiden haben sich gefunden. Bill kommt so ein bisschen out of the closet, verliert seine Virginity zu Frank oder mit Frank. Sie leben ein, wie es auch möglich ist, glückliches Leben. Innerhalb dieses Lebens lernen sie auch Joel und Tess kennen. Man merkt relativ schnell, dass Bill und Joel nicht ganz miteinander klarkommen, weil sie sich ein bisschen zu ähnlich sind. Frank ist dieser romantische Typ, der ein schönes Leben für die beiden möchte und dadurch haben die sich irgendwie ganz schön ergänzt. Emotional, sie... Bill ist kurz davor abzukratzen, aber kratzt dann doch nicht ab. Und dann whizzen wir in die Zukunft, dann haben wir Frank, der im Rollstuhl sitzt, man munkelt, er hat irgendwie MS, wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung, und entscheidet dann, er möchte sterben, und Bill hilft ihm dabei zu sterben, obwohl er das erstmal nicht will, und bringt sich aber auch ein bisschen, also bringt sich dann auch selbst um. So, dann kommen wir wieder zurück zu Joel und Ellie, die dann auf dieses Grundstück gehen, wo ein Brief ist, so ein Abschiedsbrief, den Bill geschrieben hat, und es war ihm eigentlich bewusst, dass Joel den lesen würde. Und der ist auch nochmal sehr cute. Da steht dann drin, dass er bitte auf seine Lieben aufpassen soll. Erwähnt namentlich Tess, was natürlich ein Bummer ist.
Bummer.
Für ihn. Sorry, ich bin auch mit einer der unemotionalsten Menschen auf der Welt. Bis auf diese Episode. Ich habe das
irgendwie gerade sagen, ja.
Ja, genau. Und ja, dann haben wir Ellie und Bill, die sich die ganzen Waffen krallen.
Joel.
Das Auto krallen. Wie bitte?
Joel, nicht Bill.
Sorry, oh Gott, sorry, jetzt habe ich den Namen verwechselt. Joel und Ellie krallen sich die Waffen, alles, was sie finden. Ellie, witzigerweise, gegen Ende der Episode, findet auch eine Waffe, weil sie darf eigentlich keine haben. Und steckt sie sich in den Rucksack. Ist das ein Objekt?
Das später nee, wichtig das wird. Er ist jetzt leider schon gespoilert, ist schon wichtig geworden.
Ja, okay, ist wichtig. Sagen wir, es gehört mit dazu. Und ja.
That's it.
That's
sie kriegen ein Auto und fahren weg. It.
Sie nehmen ein Auto und fahren weg, ja. Und da gibt es eine kleine Roadtrip-Story in der vierten Folge, da kommen wir aber gleich dazu.
Ja. Wie hat dir die Folge gefallen, Sophie?
Also sie hat mich emotional zerstört.
Wie bei
ich
vielen.
Fand sie süß. Aber das dir genau, es hat halt, kann ich mir gut vorstellen, sie haben es halt so aufgebaut. Es hatte was von so einem herzzerreißenden Werbespot. Viel passiert nicht, aber sie spielen halt hauptsächlich mit Emotionen.
Ja, und Werbespot ist auch eigentlich ein richtig guter Vergleich, weil Werbespots, um eine möglichst große Masse an Menschen zu erreichen und um möglichst gut zu resonieren, immer Malen nach Zahlen sind. Also es funktioniert immer nach einem ähnlichen System. Und deswegen hat diese Folge bei mir nicht funktioniert, tatsächlich. Mhm. Wir haben ja auch schon drüber geredet. Ich hatte das Gefühl, es hat sich unglaublich gezogen. Wir hatten ja eine Laufzeit, die fast Spielfilm-Lauflänge war. Ich glaube, wir waren bei 1 Stunde 20 oder irgendwo. Also wirklich, es gibt manche Filme, die kürzer sind. Und ich hatte das Gefühl, also hätte ich letzte Folge eine Prediction machen müssen. Wir haben ja letzte Folge eigentlich, in der zweiten haben wir gesagt, wir gehen davon aus, dass sie bei diesen Pre-Intro-Sequenzen bleiben, dass sie immer kurze Stories vor den Intros erzählen. Und hättest du mich gefragt, was wird die Story vor dem Intro von der dritten Folge, hätte ich gesagt, boah, sie werden bestimmt auf die Liebesgeschichte von Bill und Frank eingehen, weil die ist im Spiel angedeutet, aber nicht explizit ausgeschrieben. Bill lebt auch im Spiel noch, man lernt ihn kennen und Frank ist tot, hat sich angesteckt und dann erhangen, glaube ich. Und da hätte ich gedacht, das ist voll die coole Möglichkeit, um tatsächlich dem, weil die ersten zwei Folgen ja wirklich sehr, sehr doll sich an das Spiel halten und ganz konsequent die Handlung nacherzählen, habe ich gedacht, das ist eine coole Gelegenheit, um da was Neues reinzubringen und irgendwie auch der Serie eine eigene Daseinsberechtigung zu geben. Und deswegen finde ich die Entscheidung selber gar nicht schlecht. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wurde, war für mich einfach zu lang und irgendwie abgedroschen. Und es tut mir voll leid, weil ich wünschte, es hätte mich auch so mitgenommen wie bei den anderen. Ich bin selbst ein bisschen geschockt, dass das nicht so ist, weil ich bin ja ein Riesenfan von der Serie und von der Geschichte und von den Figuren. Und ich finde Bill auch perfekt besetzt. Frank ist natürlich jetzt eine neue Figur in Fleisch und Blut. Und ich bin selber irgendwie sad, dass mich das nicht so mitgenommen hat. Ich kann auch nicht genau den Finger drauflegen, woran es liegt. Ich habe halt dann, als er aus der Tür geschoben wurde mit dem Rollstuhl, habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt gehen wir die Schiene lang. Und ich möchte nochmal eine Brücke schlagen zu einer Serie, die viele wahrscheinlich nicht gesehen haben aus dem letzten Jahr, nämlich Station 11, wo es auch um Weltuntergang geht und um ganz viele Einzelschicksale vor und nach diesem Weltuntergang. Und das ist eine Serie, die dann auch total viel mit Flashbacks arbeitet und ganz viele Einzelgeschichten erzählt, die sich am Ende wie ein Puzzle zusammensetzen. Und das sind auch ganze Folgen, die nur für Flashbacks vor der Apokalypse da sind. Und ich weiß, dass sehr viele Leute der Serie da vorgeworfen haben, dass die Handlung sich nicht weiterentwickelt und dass es irgendwie auf die Stelle tritt und dass diese Flashbacks halt im Großen und Ganzen nichts dazu beisteuern. Ich fand allerdings, dass die da richtig gut und interessant geschrieben wurden und es hat halt im Endeffekt sich zu einem Gesamtpuzzle zusammengesetzt, was ich richtig gut fand. Und ich hatte das Gefühl, Last of Us war jetzt hier in der dritten Folge wie eine schwächere Version von Station 11, weil auch manche Dialoge waren da drin, die ich so abgedroschen fand. Aber vielleicht ist es wirklich nur ein Me-Problem, weil schlecht fand ich die Folge jetzt auch nicht. Aber ich saß dann halt da und hatte das Gefühl, ich bin jetzt gerade nicht die Person, die so abgeholt ist wie die anderen. Obwohl ich fand, dass sie es in den letzten 15, 20 Minuten gut eingefangen haben. Und, also mit dem Joel und Ellie Part, weil es ja da auch eine gute Brücke zu deren Beziehung und zu Tess geschlagen hat. Und sie werden sich höchstwahrscheinlich in der Zukunft nochmal darauf beziehen. Aber das ist jetzt nur angedeutet. Ich weiß nicht, ob du im Podcast gehört hast, also in dem Begleitpodcast, was ich da meinen könnte.
Oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich habe den sogar heute nochmal gehört. Zu der Folge, aber nee.
Ja, dann werde ich das nicht weiter ausführen, aber ich glaube, dass sie da eventuell eine Brücke schlagen werden, eine Parallele zu einer anderen Geschichte, was ich dann wieder cool fände und dann verstehe ich auch vielleicht, warum sie es so auserzählt haben, aber für mich war es von den ersten drei Folgen die schwächste.
Also, so, die Sache ist, ich habe mir das angeguckt und ich wusste ganz genau, warum ich das, es ist auf jeden Fall vorhersehbar gewesen, aber es hat mich halt trotzdem emotional mitgenommen, weil sie haben es halt einfach sehr, sehr emotional gemacht. Aber ich muss sagen, die Stärken der Folge liegen eigentlich außerhalb von Frank und Bill.
Ja, voll.
Weil du hast da, also zum Beispiel dieser Anfangsdialog zwischen Ellie und Joel, wo es darum geht, dass er denkt, sie würde sich jetzt entschuldigen. Dabei sagt sie nur, hör auf, mir die Schuld zu geben dafür, was mit Tess passiert ist. Das sind dann so Sachen, die erwarte ich halt dann eben nicht in diesem Moment. Und das finde ich, also das fand ich richtig, richtig stark. Auch wenn ich dann mir auch kurz überlegt habe, ja okay, warum muss sie das jetzt nochmal sagen? Also sie will offensichtlich mit ihm kommunizieren, sie möchte offensichtlich mit ihm eine Bindung aufbauen. Und hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gemacht, um ihm nochmal so auf den Radar zu bringen, hör auf. Also wir haben gerade nur uns. Chill.
Ja, und die Beziehung von Joel und Ellie bleibt fantastisch. Also es ist, ja, ist sehr gut getroffen. Deswegen, wie gesagt, ich bin kein Hater von der Folge. Ich bin, glaube ich, einfach nur irritiert.
Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, also es gibt die ganze Zeit diese Hints auf Ellie und diesen ominösen Kumpel oder Freund, den sie hatte. Als sie zu diesem Games-Ding geht, zu diesem Spielekonsole-Ding, sagt sie, I had a friend who knew all about these games. Habe mir auch kurz überlegt, ist das der gleiche? Kommt da noch irgendwie was? Also ich kann mir gut vorstellen, dass bald noch so eine Rückblende oder damit eingestiegen wird, wer das ist, diese Freundschaft, die sie hatte. Ich denke mal, dass da von einer Person die Rede ist. Aber das Allerkrasseste war eigentlich, fand ich jetzt, dass man wieder sieht, wie düster Ellie ist. Also, sie sieht doch den Pilzmenschen unten in dem Keller.
Ja.
Nimmt ein Messer, schneidet dem erstmal so die Wange auf und ersticht ihn dann. Und das alles in so einem gleichgültigen Gesichtsausdruck. Ich war so, what?
Finde ich auch spannend. Diesen Aspekt, der ist auch mehr auf jeden Fall serienexklusiv.
Aber der ist gut. Also der hat mir sehr, sehr gefallen. Und das hat mir schon echt viel gegeben bei der Folge. Und das hat so viel gezeigt, dass einfach ein Kind so wenig Emotionen dabei hat, so blutige Dinge auszuführen. Und auf einmal gibt es den Switch zu einer Liebesgeschichte von zwei Menschen, die Wert nicht in nur Essen haben, weil das haben sie ja. Sie leben ja eigentlich in Hülle und Fülle. Sie sehen Wert in Lebensqualität, in gesteigerter Lebensqualität. Also die sind ja besonders reich. Und das fand ich einen ganz coolen Aspekt, dass es das gibt. Wie man ja auch bei diesen Erdbeeren gesehen hat. Also die haben ja geweint, weil sie eine fucking Erdbeere gegessen haben. Und ja, also bei denen, die traden nicht mit Waffen oder sowas, weil davon haben sie genug, sondern halt wirklich mit gehobener Lebensqualität. Und das fand ich irgendwie cool. Das fand ich einfach ein erholsam. Weil ich mag ja eigentlich, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich eigentlich dieses Apokalypse-Genre nicht mag, weil es mir zu dark ist, weil es mir zu aussichtslos ist. Und dann brauche ich, denke ich, manchmal, auch wenn es cheesy ist oder auch wenn es zu übertrieben und Klischee ist, glaube ich, brauche ich einfach so Auszeiten.
Nee, ich finde das auch schön, was du sagst. Ich kann das auch voll verstehen. Vielleicht hätte es für mich einfach ein bisschen Runterkürzung der Laufzeit dieses Flashbacks gebraucht und vielleicht ein paar weniger abgedroschene Dialoge.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber sie haben halt trotzdem das bewirkt. Bei mir jetzt, bei dir halt dann nicht. Bei mir aber was, ja, ich fand es schon süß.
Ich hoffe, ich muss auch noch weinen. Wehe, wenn nicht. Ja.
Also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat dann dich auch die Dynamik nicht so gecatcht, aber ich fand ehrlich gesagt, zwischen den beiden war eine schöne Dynamik. Ich fand's
okay.
Und die haben sich wohl am Set übel gut verstanden, die beiden. Es war wohl ganz cute mit denen. Aber kleine, das ist einfach nur eine Side Note. Aber mal ganz kurz, wieso war dieses Klavier noch gestimmt?
Vielleicht macht er das manchmal. Denkst du? Ist mega schwer, ein Klavier zu stimmen, ne?
Mhm. Und es sah ja nicht so aus, als würde der regelmäßig spielen.
Ja, gute Frage. Gute Frage. Filmfehler. Neil, We are on to you, Neil.
I call the Filmfehler.
Fun Fact übrigens, so, hast du mitbekommen, dass der Song, der am Ende gespielt wird, auf Spotify richtig krass abgegangen ist? Der hat jetzt richtig die Renaissance, der am Ende in dem Auto gespielt wird, über die Kassette. Ja.
Ach, auf Gott.
Die Leute haben es dann rauf und runter gehört.
Natürlich.
Linda Rodstedt oder so. Ich habe selbst nicht nochmal gehört. Aber naja, kleiner Fun Fact.
Natürlich, natürlich. Hä, das war wie bei Stranger Things.
Ja, aber der ist ja richtig krass durch die Decke gegangen.
Ja, das war krank.
Ja. Okay.
Der wurde aber auch öfter gespielt, nicht nur einmal. Gut, ich würde sagen...
Haben wir's?
Ja, wir lassen jetzt die Episode 3 sein.
Ja. Weil wir können ja auch ganz gut bei dem Auto direkt ansetzen.
Ja.
Weil wir jetzt ein bisschen so eine Roadtrip-Folge haben, die beiden im Auto. Ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, auch erstmal, damit wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, weil wir schon ein bisschen drin sind, relativ schnell durch die Handlung gehen und dann quatschen wir danach drüber, wie es uns gefallen hat, oder?
Ja, finde ich gut.
Ja, also wir sind in diesem Autosetting und es gibt auch ein paar Zwischenstopps, also die sind auf jeden Fall über mehrere Tage unterwegs, schlafen auch einmal draußen. Da wird das Witzebuch etabliert, das ist
Objekt.
Ein Objekt. Übrigens.
Wollen wir mal ganz kurz die Objekte nochmal sammeln? Ich habe das Gefühl, wir müssen die nochmal sammeln.
Ja, wir sammeln ja koffermäßig Objekte, die wichtig sind oder wichtig werden. Und die da wären eine Plüschgiraffe, eine Motte, ein Messer, ein Witzebuch und die kaputte Uhr. Und bei der kaputten Uhr, die Pistole von letzter Folge, aber die zählt nicht.
Stimmt, die zählt nicht.
Weil die ist schon wichtig geworden. Das ist, das haben wir verpasst, den Moment.
Okay.
Aber dann, die Uhr, wollen wir unseren Exkurs machen für die Uhr? Weil wir hatten uns ja vorgenommen, nachzuschauen, wann ist die Uhr wirklich stehen geblieben. Und das ist tatsächlich ein Rabbit Hole, über das GamerInnen lange gestritten haben. Und es war wohl immer relativ schwer zu erkennen. Und dann war die Fantheorie, dass die Uhr bei irgendeinem nicht näher benannten Ereignis zwischen dem Prolog und der Haupthandlungszeit des Spiels kaputt gegangen ist. Im Remake für die PS5 allerdings, was jetzt im letzten September rausgekommen ist. Ja, ist an meinem Geburtstag rausgekommen übrigens. Kleiner Fun Fact. Ist ein bisschen cool, oder? Ich habe einfach eine Beziehung zu diesem Spiel. Da haben sie es auf jeden Fall dann so rausgearbeitet, dass man sieht, dass die Uhr bei Sarahs Verunglückung zerbricht. Und Sophie hat ihre Augen angespitzt und versucht, die Frames der Serie auseinander zu analysieren.
Genau, und wenn ich die Pixel richtig gezählt habe, dann ist die Uhr, als Joe gerade Sarah umarmt, kaputt.
Und deswegen werden wir das jetzt einfach so als confirmed ansehen. Die Uhr ist an dem Zeitpunkt stehen geblieben, an dem seine Tochter auch stehen geblieben ist.
Genau. Und falls irgendjemand da draußen eine ultra, ultra HDK bla 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 Auflösung hat und sagt, nein, die ist noch ganz, I'm sorry, ich habe nicht das Geld für hohe Auflösungen.
Step by Step hat kein hohes Budget.
Bedeutet, und wo wir jetzt schon mal dabei sind, falls ihr Lust habt, uns eine Cola oder ein Moskau Mule zu spendieren, haben wir PayPal, was auch immer verlinkt ist bei uns in unserer Beschreibung auf YouTube und Spotify und eigentlich überall. Also, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, wir würden uns sehr freuen.
Ja.
Drop it. Genau. Aber damit genug.
Genug
oder falls ihr hier einen Ultra HDK Bildschirm, das ist mega gut im Internet, spendieren wollt.
Hier ist meine Adresse.
Hier ist meine Adresse. Naja, okay, aber auf jeden Fall, falls ich das falsch gesehen habe, dann tut es mir sehr leid. Könnt ihr mal kommentieren. Aber wir sagen jetzt, es ist confirmed.
Ja, und das Witzebuch ist jetzt Teil dieser Objektesammlung.
Und ich möchte die Erdbeere mit aufnehmen.
Aber die Erdbeere war nicht wichtig.
Ist mir egal.
Okay.
How dare you?
Okay. Ist okay. Irgendwie die Stimmung ist angespannt heute, ne?
Ja, die Stimmung ist aber ein bisschen angespannt. Aber ich finde es in Ordnung. Wir gehen mit dem Spice.
Okay. Vielleicht wird ja dadurch, vielleicht wird unser Podcast dadurch endlich gut.
Ja, nur mal auch kurz als Back-Info. Wir hatten gerade Redaktionsmeeting von unserem Online-Magazin. nur mal so als Side-Note.
Das heißt, ich muss dich schon echt lang sehen.
Ja, ja, wir mussten uns gegenseitig heute sehr lange sehen und reden und unser Hirn anspannen. Und deswegen tut es uns leid, falls wir ein bisschen slow sind.
Ich finde es eigentlich, es geht. Es geht. Das Witzebuch als Überleitung ist übrigens auch ein Teil des Spiels. Da liest die gute Ellie regelmäßig draus vor. Welchen Witz aus der Folge fandst du am besten? Putting you on the spot again.
Ja, das ist der obvious choice. Wäre natürlich It Runs in the Jeans.
It's the best one.
Der ist schon gut.
Die davor waren alle nicht gut.
LG Bra war halt einfach nicht gut.
Nee.
Nee, ich gehe mit Runs in the Jeans.
Ja. Der hat so einen kleinen erhobenen Mundwinkel von mir bekommen.
Ja, genau.
So ein
Smart.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, was aus dem Spiel genommen ist. Außerdem aus dem Spiel genommen ist der Dialog, wo Ellie das Pornomagazin liest im Auto. Das ist Wort für Wort, Shot für Shot aus dem Spiel. Fand ich ganz nett. Und sonst ist der ganze erste Teil der Folge wirklich sehr viel Dynamic-Building. Also jetzt in der Folge kriegen wir das erste Mal viel Joel-Ellie-Dynamik und ich würde auch sagen, dafür ist die Folge primär da. Also wir haben viele Momente, wo die beiden einfach unter sich sind und man merkt eben, dass Joel ein bisschen auftaut und diese Witzaktionen zum Beispiel auch irgendwo wertschätzen kann. Und es gibt dann aber bald den nächsten Moment, der die beiden mehr zusammenschweißen wird auf einer mehr traumatischen Ebene. Denn auch direkt aus dem Spiel genommen ist dieser Überfall, dass jemand auf die Straße geht und sagt, oh, ich brauche Hilfe. Und es sieht halt so aus, als würde irgend so ein Überlebender da über die Straße kreuchen. Und Joel gibt Vollgas und will ihn überfahren und dann stellt sich eben, ja, mache ich auch immer, die ganzen Leute, die über die Straße kreuchen, dann gebe ich einfach Gas. Und dann werden mir auch immer Fernseher auf die Frontscheibe geworfen und ich frage mich, warum.
Warum? Finde ich frech.
Es war auf jeden Fall ein Ambush und sie crashen mit dem Auto in eine Garage rein, also Rest in Peace Auto. Übrigens im Spiel kämpft man sehr lange für dieses Auto. Dann hat man die Sequenz mit dem Pornoheft als dreiminütige Cutscene und dann crasht man mit dem Auto in eine Garage und man denkt sich so, jo, danke, das ich hatte ich dieses mir, Auto für 3 Minuten.
Das habe ich mir übrigens aber auch direkt gedacht. Dieses, wow, die haben jetzt Essen da drin gehabt, Waffen, diese ganze Aktion, dass sie zu Bill gegangen sind, für nichts.
Naja, sie sind ein bisschen weitergekommen. Sie haben ein bisschen Strecke überbrückt. Und wirklich? In der Serie haben wir halt wenigstens ein paar Momente bekommen. Also ich mag das tatsächlich voll gern. Die sitzen einfach in dem Auto, fahren durch diese Landschaften und die Musik spielt da drüber. Das hat was total Meditatives, Schönes. Also
ja. Ich muss so sagen, mochte diese Sequenzen. Ich mochte den Cut nicht. Der war mir viel zu cheap, weil der nicht funktioniert hat. Ich weiß, der war witzig gemeint. Ich meine, den Moment.
Mit dem Schlafen.
Oder der war off. Der hat nicht funktioniert.
Ja, ich finde den Humor an vielen Stellen noch manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, ob er funktioniert.
Ja, der wurde nicht richtig gecuttet, glaube ich. Ich weiß nicht, es hat sich einfach, da war das Timing nicht da. Das hat mich ein bisschen gestört.
Hat bei mir aber auch nicht ganz funktioniert.
Aber es ist ja auch keine
Comedy-Serie. Es gibt schon viele Jokes.
Das ist schon, ja.
Ja,
ja, zum Beispiel Runs on the Jeans.
Er ist einfach ein Banger.
Das ist aber ein Banger.
Und dann kommt es eben zu diesem Moment, dass Joel sich wehrt und ich glaube, die werden von 3 Leuten angegriffen. 2 schießt er direkt um. Genau, und einer bleibt über, ja.
Sorry, Entschuldigung.
Nö, gerne.
Ich fall dir heute die ganze Zeit ins Wort. Das
ist voll okay.
Aber ich hatte ja vorhin gesagt, so dieses ganze Videogame-Feeling. Ja. Dieser Moment, als sie, als er hinter dem Auto ist und die Knarre zieht, um halt die ganzen Leute abzuschießen, dann hörst du immer im Hintergrund diese Schreie, sie sollen rauskommen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber irgendwie die Frequenz, in der sie sprechen und die Entfernung, in der sie sprechen, ich habe richtig gefühlt, wie ich eigentlich selbst gerade dran sitze und auf den Kopfhörern dieses im Hintergrund reden Leute im Videospiel.
Total. Gerade. Und auch das Schießen, das ich da hatte schon wieder ein ganz merkwürdiges Déjà-vu, wo ich das Gefühl hatte, das Spiel spielt sich gerade irgendwie von selbst.
Ja.
Also ja, finde ich aber cool, mag ich immer noch, dass das so nah dran ist. Es bleibt dann auf jeden Fall einer über, Brian.
Oh, Brian.
Ach, Brian. Rest in peace, Brian. Brian fleht um sein Leben. Und, ja, aber nee, Ellie, genau, der prügelt sich nämlich erst mit Joel. Und dann ist Joel in Bredouille. Und Ellie zieht die Waffe, die sie aus der Folge davor hat mitgehen lassen und schießt Brian an, wonach er dann um sein Leben fleht und dann von Joel erstochen wird. Und dann ist eben dieser Aspekt von, dass Ellie auf jemanden geschossen hat, etwas, was Joel sehr beschäftigt und dann auch viel für Dialog zwischen den beiden dazu führt und wo Ellie dann auch sagt, es ist nicht das erste Mal, dass sie auf jemanden geschossen hat. Das sind natürlich noch mehr Hints auf Backstory, die uns jetzt an der Stelle noch nicht auserzählt wird.
Theorie.
Ja.
Sie hat diesen Kumpel, der gut mit Spielen umgehen kann, erschossen, weil er infiziert war.
Schreibt das auf.
Okay.
Damit wir das haben. Wichtig.
Wichtig. Wichtige Theory.
ja, auf jeden Fall, da wird auf noch mehr Backstory gehintet und es kommt dann eben zu diesen bisschen awkward Dialogen, wo Joel versucht, Zugang zu ihr zu finden und darüber zu reden und man merkt dann sehr doll, dass diese Mauer zwischen den beiden sich langsam abbaut. Ich fand zum Beispiel, da gab es den einen Moment, wo Ellie fragt, kann ich dir eine ernste Frage stellen? Und er direkt voll schnell reagiert mit ja, kannst mit mir reden. Weil das auch irgendwo eine Art und Weise ist, wo er connecten kann über diesen Weg von Gewalt und Trauma, weil das ja irgendwie in seinen Jeans runnt. Was?
Schwierig.
Ja, das ist eigentlich der eine große Aspekt. Der andere ist dann, dass wir eine neue Gruppe von Menschen kennenlernen. Warte. Ja.
Sorry, ich fand nämlich auch noch, da war nochmal eine Stelle, die ich unbedingt outpointen möchte, bevor wir da weitergehen. Und zwar, er argumentiert ja von aus der Richtung, dass sie eigentlich viel zu jung ist, um das alles mitzuerleben. Und dass es ihm leid tut, dass sie das angucken muss. Und dann sagt sie, ihr macht es dann einfacher, wenn man älter ist. Und ich fand das so stark. Also.
Er sagt nein.
Weil man hat.
Dann.
Ja, weil es halt stimmt. Also Trauma bleibt Trauma. Alles, was er meint, ist, am liebsten würde ich selbst noch immer, am liebsten würde ich jede Person so lange, wie es geht, von diesem Leben abhalten. Aber es geht halt einfach nicht in der Zeit, in der die sich gerade befinden. Aber nein, es macht es eben nicht einfacher. Und dass er sozusagen dann auch in dem Moment realisiert hat, ich fühle gerade das Gleiche wie sie und sie fühlt das Gleiche wie ich, ist auch nochmal ein Moment, wo die, glaube ich, nochmal so einen Ticken zusammengewachsen sind.
Ja. Ja.
Fand ich sehr schön.
Ja, der andere Aspekt, der andere Aspekt, der in der Folge dann wichtig ist, ist diese neue Fraktion eben von Überlebenden. Das erste Mal, dass irgendwie auch Menschen große AntagonistInnen sind, so richtig. Also auf jeden Fall, es gab den kurzen Moment bei Bill und Frank. Und da habe ich tatsächlich, also da ist so eine Art Backstory, die uns noch nicht ganz auserzählt wird. Also es gibt die Anführerin oder eine Art Anführerin dieser Gruppe, die heißt Kathleen, am I right?
Yep.
Die wohl ein im Zwist ist mit einem gewissen Henry. Und Henry ist unterwegs mit einem gewissen Sam. Und hast du da die Backstory verstanden, was da genau der Konflikt ist?
Also es ist wohl so, dass während das QC wohl noch intakt war, hat ein gewisser Fedra-Mensch, also ich gehe mal davon aus, dass er Fedra ist, Henry, den Bruder verfolgen und umbringen lassen. Und ich gehe mal davon aus, da gab es leichte Stasi-Anwandlungen und ich glaube, das ist wahrscheinlich in allen QCs so, dass sobald jemand was sagt, dann wird denen so ein bisschen der Garaus gemacht. Gibt mir übrigens echt krasse DDR-Vibes. Ich weiß auch nicht, ich habe gestern so ein DDR-Feeling, wenn die darüber reden. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Ja, halt Überwachungsstaat-mäßig. Ja.
Also ja, das war früher eine QC, wo sie dann gerade sind. Die genau. Sind gerade in Kansas City.
Ja, und dieser Doktor ist wohl ein alter, also war halt Angestellter bei Fedra. Und sie, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber es war wohl so, dass der Doktor Informationen an Fedra weitergegeben hat. Und das hat sie rausgefunden. Aber ja, ich meine, wer die dann sind und ob die das auch wirklich gemacht haben, wird ja dann wohl noch rauskommen, gehe ich mal von aus.
Ja.
Aber mal ganz allgemein, was hältst du denn von der Besetzung von Kathleen?
Die gute
Melanie Linsky.
I know her.
Ja, ja, ich kenne sie vor allem von von Two and a Half Men.
Ja, man kennt nicht sie.
Die beste Referenz.
Ich mochte die. Ich finde, dass die eine weitere Figur ist, die auf den ersten Blick so wirkt, als wäre nicht alles schwarz und weiß, sondern die trägt eine gewisse Tragik mit sich. Und ich mag das, dass es dies ja auch einen Neuzugang zu der Serie, die gibt es im Spiel nicht. Henry und Sam im Spoiler. Und ich mag es, dass sie ein bisschen Geschichte da drumrum spinnen. Und bis jetzt hat das für mich weitgehend funktioniert. Warum fragst du?
Weil ich zwiegespalten bin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob diese Figur mich irgendwann komplett aggressiv macht. Oder ob sie das vielleicht auch will. Das kann schon gut sein.
Also ich habe das Gefühl, wir sind... Also wollen wir noch kurz den Inhalt abschließen? Weil...
Ja, ja, sehr gerne.
Joel bringt ja die drei Typen um und Kathleen denkt dann, dass das Henrys Doing ist und dass Joel und Ellie irgendwie SöldnerInnen sind, die von Henry angeheuert wurden, um da Leute umzubringen, und deswegen fangen die an, diese ganze ehemalige Quarantänezone komplett auseinanderzunehmen und suchen eben nach Henry und dann jetzt auch nach Joel und Ellie, und deswegen müssen die beiden dann in so ein Hochhaus reinfliehen, wo sie ganz nach oben gehen und Sicherheitsmaßnahmen auslegen, um dann da halt zu schlafen, und verstecken sich eben vor den suchenden Trupps. Und dann hört die Folge dann im Endeffekt damit auf, also nach einem kurzen Bonding-Moment zwischen den beiden mit dem Jeans-Joke, hört die Folge dann damit auf, dass eine neue Figur, Sam, auf die beiden aufweckt und mit der Waffe in die Kamera zielt und die Finger auf die Lippen legt und scht, und dann kommen die Credits. Und ja, um dann wieder zu deinem Thema zurückzukommen, ich habe das Gefühl, dass diese ganze Folge eben eine riesige Setup-Folge ist. Deswegen möchte ich mich jetzt gerade noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie weit welche Figur jetzt gerade für mich funktioniert. Weil Kathleen als Figur jetzt gerade irgendwie nur dafür da war, habe ich das Gefühl gehabt, um den Namen Henry möglichst oft zu erwähnen, damit man den im Hinterkopf hat, weil das eben, es ist halt Setup für die Figur, die dann jetzt im nächsten, in der nächsten Folge relevant wird. Vielleicht kriegen wir da jetzt auch wieder ein Flashback irgendwie zu der Figur. Glaube ich aber nicht, weil die nicht so viel mit Flashbacks arbeiten sollten. Die sollten jetzt mal ein bisschen im Präsens bleiben. Ja, und dass sie jetzt, dass sie die Folge dafür genutzt haben, um auf der einen Hälfte Joels und Ellies Beziehung ein bisschen weiter auszuerzählen und irgendwie greifbarer zu machen. Und auf der anderen Hälfte ist es ganz viel Vorbereitungsarbeit für das, was danach kommt. Und da fällt dann Kathleen als Figur voll mit rein. Also ich weiß gar nicht, wie viel sie noch wirklich mit ihr machen werden, wie lange die noch relevant ist, ob sie ihr eigenes Spotlight bekommt als Figur oder ob sie nur wirklich dafür da ist, um andere Figuren einzuleiten.
Also ich gehe mal davon aus, dass sie schon eine wichtigere Rolle einnehmen wird. Vor allem, weil sie, also da ist ja noch dieser ominöse Crack.
Stimmt.
Dieser Krater in dem Gebäude, in dem die drin waren. Und sie entscheidet sich ja aktiv dagegen, das an die Leute zu tragen. Deswegen an der Stelle meinte ich, es könnte sein, dass sie ein Charakter wird, der mich sehr schnell wütend macht. Weil so Sachen sind, finde ich, komplett.
Die verfolgt halt gerade eine sehr persönliche Obsession. Genau, was spannend ist übrigens, wenn man den zweiten Teil gespielt hat, dass dieses Motiv einer Widerstandsgruppe und einer Anführerin, einer eher unmoralischen Anführerin mit einer persönlichen Vendetta, dass das so auserzählt wird, ist auf jeden Fall spannend. Aber ich lasse das mal so stehen.
Okay. Lass es so stehen. Sie haben ja auch die Stadt geändert. Eigentlich hätte es ja in Pittsburgh sein sollen, aber ich finde, sie hassen Pittsburgh. Deswegen haben sie Kansas draus gemacht. Ich liebe das ein bisschen. Aber ist dir vielleicht eine Stimme bekannt vorgekommen aus dem Kathleen-Kosmos?
Jetzt hittest du mich mit irgendeinem Funfact. Also ich habe es auf Englisch geguckt, ne?
Ich hitte dich jetzt mit einem Funfact, ja.
Nein.
Okay, also der Sprecher von Tommy ist Jeffrey Pierce und das ist dieser Perry, also der Typ, der mit Kathleen unten, also ihr...
Der Sprecher von Tommy?
Ihr Militärdude.
Ach so, der Sprecher aus dem Spiel. Ah. Yeah. Ja, nee, habe ich nicht, das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal hören. Hab, glaube ich, jetzt auch gerade...
Der ist zurückgekommen.
Ich kann Tommy nicht abrufen, tatsächlich, in meinem Kopf. Ich weiß, die Stimmen kann ich generell nicht gut abspeichern.
Okay, ja. Oh, ich übel.
Ja, bei mir sind das Gesichter. Ich kann mir Gesichter gut merken. Wenn der Synchronsprecher von Joel oder die Synchronsprecherin von Ellie auftritt und die prominent irgendwo zu sehen sind, dann sollte ich die eigentlich auch erkennen. Ich weiß, wie die aussehen. Die sind Coolies.
Sehr gut. Wie würdest du diese Folge denn, also hat er dir gefallen?
Ja, die Folge? Schon. Allerdings finde ich, dass auch die Folge hinter den ersten zwei zurückbleibt. Weil...
Ja, bin ich, da gehe ich mit.
Ich hätte jetzt, glaube ich, na, tatsächlich, nach der dritten hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr Zeit mit Joel und Ellie verbringen. Und das habe ich ja eigentlich bekommen, weshalb ich mich nicht so doll beschweren kann. Das sind irgendwie die Momente, die mir schon wichtig waren. Und ich mag auch, dass es wieder so nah am Spiel ist, obwohl ich bin total offen für Abweichungen und Änderungen. Ich hänge da überhaupt nicht doll daran, dass das alles by the numbers irgendwie abgefrühstückt werden muss. Aber da in der ersten Hälfte hat das alles sehr gut für mich funktioniert. Eigentlich mag ich die Folge im Insgesamten sehr, sehr gerne und sie hat sehr gut für mich funktioniert. Allerdings muss ich sagen, dass die Entscheidung, eine vorbereitende Setup-Folge zu erzählen, nach einer fast ausschließlichen Flashback-Folge für mich ein bisschen unbefriedigend ist. Weil ich das Gefühl habe, das Ding kommt nicht voran oder kommt nur sehr wenig voran. Und ich hätte, glaube ich, diese Charaktermomente, die wir dann erzählt bekommen haben, mehr anhand von wichtigeren Plotpoints erzählt bekommen, weil immer, das ist natürlich auch das Ding, wenn du eine Roadtrip-Serie inszenierst, dass immer wieder neue Figuren auftauchen, immer wieder neue Konflikte etabliert werden, aber dieser Konflikt von Kathleen und rund um diese Widerstandsgruppe jetzt eben noch nicht so weit erzählt wurde, dass es eine eigene Folge tragen könnte, sondern es wirkt halt einfach wie Setup und dadurch grätscht es irgendwie so schräg rein, während ich gerade noch mit dem Flashback reingrätschen beschäftigt war. Und ich habe das Gefühl, die ganze Zeit werden neue Sachen mir an den Kopf geschmissen, aber die zentrale Geschichte tritt dabei ein bisschen auf der Stelle. Allerdings glaube ich, dass das nächste Folge nicht so sein wird, weil eben neue wichtige Figuren dazukommen werden. Ich habe überlegt, also ich habe darüber nachgedacht, warum sie jetzt die Entscheidung getroffen haben, diese Folge schon, also es ist ja mit Abstand die kürzeste Folge, warum sie dieses Ende so abrupt inszeniert haben. Vielleicht hätte man das tatsächlich noch ein bisschen weiter erzählen können. Und diese Henry-Sam-Nummer schon ein bisschen reinstreuen. Aber also es wirkt tatsächlich wie eine sehr absichtliche Choice, diese Folge als vorbereitende Story, als vorbereitendes Story-Element in sich selbst geschlossen zu haben. Sie machen dann diesen kleinen Handlungsbogen mit dem Witzebuch einmal drumrum und es wirkt halt wie so ein kleiner, guter Füller. Aber es gibt eben auch Serien, die die ganze Zeit auf 180 schießen, ohne irgendwelche Füllfolgen, wo die ganze Zeit Figuren sich weitererzählen und wo der Konflikt immer spannend bleibt. Looking at You, Succession. Und da habe ich dann das, da ein bisschen das Gefühl gehabt, im Vergleich zu anderen Folgen, Folge 2 zum Beispiel oder Folge 1, hat es mir weniger gegeben in der Handlung.
Ich weiß nicht, ich spüre so ein bisschen den gleichen Frust wie du, also weiß nicht, Frust, schlimm gesagt, aber ja, dass es halt ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber dafür wurde mir hier so viel Dynamik von den beiden, so viel schöne Screentime zwischen, oder ja, Dialoge zwischen Joel und Ellie gegeben, dass das für mich wieder ein bisschen Wert gemacht hat. Ich habe endlich Joel lachen gesehen und das hat mich innerlich auch.
Und irgendwo ist das ja auch der Sinn der ganzen Sache.
Das ist so schön.
Der ganzen Serie.
Ja, genau. Also, ja. Das sind irgendwie Fortschritte, die man richtig, richtig gerne sieht und die richtig schön sind. Deswegen, die Folge ging für mich schnell rum, selbst wenn es eine Füllerfolge war, war sie halt jetzt auch nicht lang. Also fand ich okay.
Ja, also gut ist das allemal. Also aber die Serie ist auf einem ganz krassen Niveau.
Ja, ja.
Aber die hat ja safe, eben eine krasse Messlatte vorgelegt mit den ersten beiden Folgen und ist jetzt gerade meiner Meinung nach ein bisschen in einem. Genau. Und ich warte drauf, dass es wieder voll reinkickt. Und ich glaube, nächste Woche wird das so sein.
Ich glaube auch, nächste Woche ist ein Banger. Okay, und nächste Woche werden wir dann auch rechts. Nächste Woche werden wir wieder podcasten und nicht zwei Folgen, sondern eine.
Nicht den Tag vor dem Abend loben.
Ja. Wir müssen das jetzt versprechen, damit wir es tun. Genau. Aber sonst, ich glaube, haben wir alles eigentlich besprochen, oder? Okay.
Es war mir eine Freude.
Dann freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ich bin wirklich, ich freue mich echt jeden. Ich gucke das ja immer morgens, damit wir montags abends aufnehmen können, gucke ich mir das immer vor der Arbeit zwischen 7 und 8 Uhr an. Also ist schon geil.
Aber ich mag das auch. Irgendwie ist es doch cool, so in den Tag zu starten mit so einer richtig geilen Episode von Fernsehen. Ja,
ist schon geil. Normalerweise gucke ich immer die Nachrichten morgens und da gucke ich eine neue Folge The Last of Us. Liebe ich ein bisschen.
Ist ein Vibe.
Ist ein Vibe.
Aber voll.
Okay, dann without further ado.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Nächste Woche.
Peace out.
Auf Wiedersehen.